FFM069R. Hier bist du mit 12 schon psychisch krank. Du hast verloren, wenn du hier keine Reflexe hast.
Frankfurt, Main, wir sehen rot. 069, ihr seid tot.
Boom, da sind wir wieder. Folge 7, mein Friend.
Yes, sir.
Wir gehen auf die Zielgerade. Und schön, dass ihr immer noch dabei seid bei deiner Story, die sehr, sehr wild ist tatsächlich. Aber ich das Gefühl habe, die wird noch ein bisschen wilder jetzt.
Das war jetzt ein Warm-up in den letzten 6.
Wir haben Folgen. In Folge 6, wenn ihr die noch nicht gehört habt und die vorherigen Folgen, hört euch die an. Dann seid ihr nämlich auch auf dem neuesten Stand, was hier diese ganzen Entwicklungen betrifft, rund um Rafa. Waren wir in der Türsteher-Szene unterwegs. Da ist auch die eine oder andere wilde Story passiert. Aber wir haben ja in Folge 1 gehört, dass es irgendwann zu einer Verhaftung kommt. Und Türsteher sein, das habe ich bei Verurteilt zumindest so ein bisschen gelernt, ist ja jetzt noch nicht strafbar.
Erstmal nicht, nein.
Also erstmal darf man das. Ja. Dann steht die Polizei nicht irgendwann morgens um 4.30 Uhr vor deiner Tür und nimmt dich mit. Deswegen, Rafa, müssen wir ein bisschen ans Eingemachte gehen jetzt Richtung Staffelfinale.
Sehr gerne.
Und du musst mir so ein bisschen erzählen über Dinge, die dich dann dazu gebracht haben, beziehungsweise die Polizei dazu gebracht haben, dich näher zu beobachten und zu sagen, ja, den Bruder müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten.
Ja.
Drogengeschäfte. Darum soll es heute gehen.
Frankfurt Business.
Frankfurt Business School.
Quasi. Genau.
Rafas Frankfurt Business School.
Scheiße.
Du musst uns ein bisschen mitnehmen, Rafa. Wie hat das angefangen und warum?
Also ich sag mal, gerade in den Teenage-Jahren, dann, wie ich auch schon erwähnt habe, kiffst du halt und trinkst mal einen. Wenn es dumm wird, nimmst du dann natürlich auch mehr. Aber bei mir ist beim Kiffen geblieben und hatte natürlich da auch so diesen Kontakt einfach, diesen Kontaktpunkt zur Droge. Ja, und mein ja Umfeld
jetzt,
so.
Das ist ja jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Genau. Du hast Frankfurt angesprochen, das wird in Frankfurt jeder haben. Ist jetzt genau. Frankfurt erst kürzlich wieder zur Kokainhauptstadt gewählt worden.
Ehrlich?
Beziehungsweise untersucht worden.
Ja.
Das heißt, quasi von dem Konsum zum Handel ist ja trotzdem noch mal ein Schritt. Aber das heißt, du bist jetzt erstmal so latent damit in Berührung gekommen. Hier genau. Mal eingekifft, da mal genau. Bla bla. Mit
da haben wir irgendwie, jeder kennt es dann mit 14, 15 mal kleine Haschstückchen verkauft und dann selber irgendwie geraucht. Nein, weißt du, so.
Das ist, glaube ich, nicht, was jeder kennt. Also das Ding ist, wie hat das bei dir angefangen, dass du gesagt hast, ey, ich habe da
Bock
Cash mit?
Also die Initialzündung war, ich bin damals mit einem ehemaligen Klassenkameraden, habe ich viel Zeit verbracht. Und wir haben einfach gesagt, ey, wir müssen anfangen, Geld zu machen. Und da haben wir wirklich vom Scratch, also wir hatten 0 Cent in der Tasche, waren irgendwie unterwegs und haben gesagt...
Das heißt, die Hauptmotivation war erstmal Geld.
Geld, ja, 100%.
Okay.
Und dann waren wir unterwegs, ich glaube auch irgendwie in der Stadt, haben gesagt, weißt du was, wir holen uns jetzt mal zwei Idioten oder einen und nehmen dem Geld weg, dass wir wenigstens haben, was wir investieren können. Ja, also... und
das ist ein Frankfurter Crowdfunding.
Ja, genau. Ganz genau. Ganz genau. Und dann haben wir in der U1 gesessen.
Mhm.
In der U1 von der Stadt in Richtung Nordweststadt.
Mhm.
Und mein Kumpel und ich laufen so durch die Waggons. Und er sieht anscheinend diese zwei Dudes, dreht sich zu mir um und sagt, Jackpot. Ich so, okay.
Kannst du beschreiben, warum Jackpot? Also was sind quasi, falls ich das jetzt auch machen will, also auf was muss ich da achten? Teure Klamotten?
Nee. Also das muss man sagen, wie in der Wildnis, only the strong survive, wenn du einfach eher mal einen schwächeren Eindruck machst oder einen Eindruck machst, dass du dich eher weniger wehrst oder sogar wegrennen würdest, dann ist es einfach ein gefundenes Fressen. Also survival of the fittest. Ja, und... ich habe mir die eigentlich ausgesucht. Er war's. Ich bin daran nicht schuld. Nein.
Okay,
also,
das heißt, man sucht. Ihr habt euch dann zwei ausgesucht und dann habt ihr gesagt, okay.
Ich weiß auch nicht, nach welchen Kriterien das andere machen, aber ich kann nur so jetzt zurückreflektieren, dass das wahrscheinlich das Kriterium von meinem Kumpel war, einfach zu sagen, okay, das sind die zwei. Und dann sind wir ausgestiegen und haben die einfach... sind denen nachgelaufen. Ich würde jetzt nicht sagen verfolgt, weil verfolgen ist ja auch immer ein bisschen mit Geschwindigkeit. Wir sind einfach nachgelaufen. Und dann sind die irgendwann so abgebogen in so einen etwas dunkleren Teil der Straße. Und dann hat mein Kollege die angesprochen, so ey. Und die so, ja, die haben sie erstmal überhaupt nicht gedacht oder sind da nicht auf, haben sich irgendwie... Also sie haben keine Angst gehabt oder irgendwas gewittert. Und dann kam er aber mit dem Spruch so, ey, gib mir mal euer Geld, weil wie viel Geld habt ihr dabei? Und dann sind die halt, dann haben die halt gecheckt, okay, wir wollen die überfallen, kann man sagen. Er hat ja keine Waffen dabei oder sowas, aber wir wollten ja.
Das ist schon.
Ist ein Überfall. Ist ein Überfall, ja. Muss man sagen. Ja, und dann haben wir da irgendwie 180 Euro oder sowas, haben wir denen abgenommen. Und davon haben wir uns dann Gras gekauft. Und das Geile ist, wir waren solche Amateure, dass wir das Gras im Rewe-Markt auf der Obstwaage nochmal abgewogen haben, ob wir denn genug gekauft haben. So amateurmäßig.
Das heißt, ihr habt für 180...
160, 120, 180, okay. Sowas, keine Ahnung.
Und dann seid ihr da mit den Rewe und habt das quasi auf diese Wagen, die man früher kennt, wo diese Aufkleber auch rauskamen.
Genau.
Und draufgeballert.
Und haben ja geguckt.
Wo, muss man auch mal zugeben, wo jeder auch so ein bisschen betrogen hat.
Natürlich immer so unten
Tüte,
dran.
Nicht die Tüte ganz drauf gemacht. Genau. So, ja, ja. Genau, und dann so. Ist der Sack voller...
Exakt.
Kiwis gewesen und dann hat die Hälfte genau. Vielleicht bezahlt. Gut, das heißt, ihr wusstet dann, okay, wir haben jetzt so und so viel Gras. Mhm. Habt ihr euch so umgerechnet, was der Verkaufspreis ist? Weißt du, was der erste Gewinn war, den ihr gemacht habt?
Ich habe keine Ahnung.
Das verdoppelt?
Ich meine auch da amateurmäßig, wir waren auch zwei Kiffer, damals habe ich noch geraucht. Dann haben wir unsere Tütchen abgepackt, haben gesagt, okay, wir machen daraus jetzt 300 Euro oder sowas oder 400 von mir aus. Und den restlichen Scheißdreck haben wir halt geraucht. Also das ist so dieses Klassische, was viele kennen, die so die Anfänge so in einem kleinen Bereich gemacht haben, dass sie, wenn sie nicht gar nicht konsumiert haben, dann selber halt so die Überreste dann weggeraucht haben. So, aber das war so unser Einstieg und dann haben wir uns in den Grüneburgpark gestellt und haben dann angefangen, da unsere kleinen Tütchen zu verkaufen. Ja, und das ging dann ein paar Monate so. Haben uns die Birne dicht gekifft und haben dann im Park rumgehangen, also im Sommer natürlich, und haben dann da irgendwie einen Scheiß verkauft, ja.
Das heißt, das war quasi der Start ins Geschäft?
Das war so der Start und da war ich ja 16, 17. Mhm. Das ist noch lange, bevor es richtig geknallt hat. Und das waren aber meine ersten Schritte in Richtung Drogenhandel, auch wenn wir da maximal Kleinkriminell unterwegs waren. Und dann ist es wirklich losgegangen in der Zeit, ja, Nachtleben, Türsteherzeit. Als Türsteher, wir hatten die Vinylbar, du kommst an Drogen nicht vorbei. Also es ist ja allgegenwärtig, dass die Menschen nach 22 Uhr, gerade hier in Frankfurt, mehr als man denkt, auf der Toilette verschwinden und ungewöhnlich lange brauchen. Ja, und
auch noch komischerweise zu zweit.
Ja, komischerweise zwei Typen. So, gibt Locations, wo das vielleicht normal ist, aber in den normalen Locations, sage ich mal, ist das...
Ein Schritt zurück nochmal ganz kurz. Wie hat sich das angefühlt, das Cash zu machen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass ein Reiz von Drogenhandel sein kann, zu sagen, okay, der Stundenlohn ist schon okay.
Es gibt ja keinen Stundenlohn, ja, aber der Ertrag ist okay.
Der Ertrag ist okay für den Aufwand.
Ja, also auch du hast ja auch in den vorangegangenen Podcasts immer mal auf dem Wort Lifestyle rumgeritten. Das gehört meiner Meinung nach, oder hat es dazu gehört, dieses Streetlife, dass du halt Drogen verkaufst, dass du Leute überfällst, dass du jemandem mal in die Schnauze haust. So, das ist halt.
Das heißt, das war nicht nur Geldmotivation.
Auch wieder Lifestyle.
Auch wieder dieses
Streetlife.
Dieses komplette Gangster-Image.
Ganz genau. Also es hat einfach auch dazu gepasst, ja, so sein Geld zu verdienen. Und das hat sich dann auch wieder reaktiviert, meine geschäftlichen Tätigkeiten, als ich dann in der Tür, also als Türsteher gearbeitet habe.
Du sagst reaktiviert, das gab es eine Pause oder ist das so ein bisschen mehr geworden?
Nee, das war dann...
Also wusste man, beim Rafa kann ich was kaufen?
Erstmal, nee, also das war, meine Anfänge waren so in der späten Jugendzeit und dann war halt auch viel Musik, viel...
Okay, das heißt, da gibt's erstmal einen Cut?
Ich war nie bekannt als der Drogenhändler.
Ja, das meine ich, aber das... Okay.
So, und dann, wie gesagt, in der Türsteherzeit, also wenn du dann dein Arbeitsfeld eher in die Nacht verlegst und dann auch an Clubs stehst und Mädels und Jungs um dich rum, man versteht sich natürlich auch, ich meine, es waren ja auch super geile Zeiten zum Teil, weißt du? Und dann wirst du natürlich auch da relativ schnell, wenn du dafür affin bist, wirst du dich dafür natürlich auch begeistern, nachts Drogen zu verkaufen, beziehungsweise andere Drogen zu verkaufen, in denen der Ertrag halt auch einfach viel besser ist, in dem Fall halt Koks. Ja.
Das heißt, ich meine, als Türsteher, du stehst ja eh da.
Ich habe das so nie gemacht.
Also wie bist du dann quasi ins Kokaingeschäft eingestiegen? Du bist jetzt an der Tür, du bist im Nachtleben vernetzt.
Ja.
Du hast schon die ersten Erfahrungen gemacht.
Ja.
Mit hier Einkauf, Verkauf, genau. Ertrag und dies und das. Wie ist das gestartet? Weißt du das noch?
Genauso klein wie damals. Also dann habe ich meine Blonden, da habe ich mir, was weiß ich, 50 Gramm Platten gekauft. Also wie gesagt, jeder große Dealer wird sich jetzt gerade totlachen, zu Recht.
Ja, aber ich habe mir ja so erstmal anfangen. Wusstest du, okay, bei dem kann ich große Mengen Kokain kaufen?
Ja, natürlich.
Und dann hast du Geld gesammelt und hast gesagt, ey, hör mal zu.
So wie es läuft. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch nie dieses Wort Kombi, also auf Kommission, ich habe das nie gemacht. Ich habe immer Geld in der Hand gehabt, habe gesagt, bitteschön, gib mir mal das Material. Und es war auch immer, bis heute, weil ich halt auch immer noch diesen geraden und ehrlichen Kopf habe, weil ich dann auch wirklich verkauft habe und auch in größeren Mengen, wenn ich 50 Euro nur zu viel bekommen habe, ich habe es immer gezählt, wenn ich nur 50 Euro zu viel hatte, habe ich meinen Kollegen gesagt, ey, du hast mir zu viel Geld gegeben. Und so, das, ich war immer gerade bei der ganzen Geschichte. Ja, immer gerade. Und das hat dann erstmal angefangen mit Blompen. Ja, so ein Gramm Koks, ich habe das auch nie gestreckt, sondern ich habe es gekauft, habe das in der reinen Form behalten, weil ich davon überzeugt war, ey, wenn du eine gute Qualität hast, dann kommen die Leute auch, weil die Qualität schätzen. Ich habe es nie selber konsumiert, also ich habe diesen kapitalen Fehler nie gemacht, aber ich habe einfach die kleinen Blonden dann zusammengebaut und habe im Club verkauft und habe dann auch mehr verkauft. Also ich habe sowohl klein als auch etwas größer verkauft. So,
okay, das heißt, das Startkapital hast du dir quasi so nach und nach
erarbeitet. Ja, genau. Und immer wieder reinvestiert.
Immer wieder mehr und dann
ja, ganz
das
gesund,
quasi, baut das quasi aufeinander auf.
Ganz gesund gewachsen.
Eigentlich
ganz
ein skalierbares Businessmodell, wo du das Gefühl hast, okay, ich fange so an, dann kriege ich den Ertrag, da kann ich wieder mehr investieren.
Ich war nie gierig.
Hab diese Vernetzung und hast dir quasi dann diesen Handel aufgebaut. Aber du musst ja da trotzdem auch mit Typen zu tun haben, wo man weiß, ey, zu dem kann ich gehen, zu dem denen kann ich vertrauen.
Ich konnte allen vertrauen. Ja, bis auf einer, der hat mich halt dumm, der hat halt dumme Sachen gemacht.
Aber mit was für Leuten hat man da so zu tun? Also mit wer ist das so? Also das, wenn ich jetzt überlege, okay, ich hätte ja jetzt Bock drauf, dann kontaktiert man irgendjemanden und der kennt jemanden und dann gibt's die, weil ich meine, es ist ja auch nicht so, dass du das exklusiv hattest. Muss man da auch irgendwie so Reviere abstecken und sagen, ey, ich verkaufe hier in dem Club und du da hast oder auch Stress bekommen mit anderen?
Nein. Also
oder gibt es da einen, der quasi, der über allem wacht und sagt, okay, du verkaufst jetzt für mich, das ist mein
Gewinn? Also ich sag mal so, das weiß ich einfach nicht, wie es war oder jetzt mittlerweile ist, dass es hier in Gebieten aufgeteilt ist. Ich will jetzt mal ganz ambitioniert sagen, dass Frankfurt so nicht funktioniert mit irgendwelchen Gebieten. Okay. Sondern du hast deinen Kundenstamm, die kommen auch meistens, wenn du, ich weiß es nicht, also das ist einfach nur auch für mich.
Bei dir hat das keine Rolle gespielt?
Nein, bei mir hat weder eine Konkurrenz eine Rolle gespielt, bei mir hat es weder eine Rolle gespielt, ob ich, was ich wo darf oder nicht. Also
das heißt, so du hast einen Dude gehabt, du wusstest, bei dem kann ich größere Mengen kaufen,
genau.
Dann nehme ich die und dann
mache ich
Wirkungskreis, in dem ich bin, verkaufe ich das und mache ein bisschen Cash.
Hab niemanden abgefuckt, niemanden angeschissen, niemand betrogen, niemanden irgendwie einen Scheiß verkauft oder sonst was. Also wenn es jetzt um das Koks-Business ging und... Ja, also das war eigentlich von meiner Seite aus, wirklich abgesehen davon, was ich mit anderen anrichte, mit Menschen, die das konsumieren, war das für mich ein ganz solider und normaler Geschäftszweig. Jemand kommt zu mir, ich habe etwas, gib mir Geld in die Hand, bitteschön und auf geht's.
Wie viel Cash hast du so einen Monat gemacht damit?
Also in guten Zeiten und auch da will ich hier keine große Spur fahren, aber in guten Zeiten, da habe ich aber noch Side-Businesses gehabt, habe ich schon so, ey, mit 24, 1000 am Tag, 500 am Tag, 1200, mal 300 am Tag, also das ist so.
Diese Side-Businesses habe ich mir jetzt mal für die nächste Folge notiert, das ist jetzt schon der erste Cliffhanger, aber wir wollen heute so ein bisschen bei diesem Business bleiben. Weil am Ende, wie bei allen Dingen, die wir auch so an gewissen Stellen besprochen haben, am Ende musst du ja auch hier damit rechnen, dass dich jemand erwischt, beobachtet, gerade wenn es irgendwie so ein bisschen in größere Mengen geht und so weiter. Das heißt, hast du dir damals schon Gedanken gemacht, oh, vielleicht könnte mich jemand beobachten oder vielleicht werden Leute beobachtet, mit denen ich zu tun habe?
Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Das wäre nützlich gewesen. Nur ich habe mich so sicher in meinem Umfeld gefühlt, weil ich ja auch tatsächlich mit Menschen ein Geschäft gemacht habe, mit denen ich auch irgendwo ein freundschaftliches Zusammensein hatte. So, das war nicht nur so, ey, alles klar, wir sehen uns nächsten Monat, sondern ich habe ja auch Zeit mit den Leuten verbracht. Ja, und deswegen kann ich jetzt gar nicht davon reden, dass ich in irgendeiner Art und Weise so ein streng hierarchisches Unternehmen hätte, also aufgezogen hätte oder sowas. Überhaupt nicht. Ich habe meinen Sport gemacht jeden Tag. Dann habe ich mich mal mit dem einen oder anderen getroffen, habe mal einen Anruf bekommen, mal was verteilt, Geld eingesammelt. Ich meine, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich eigentlich immer nur mit 20 Euro in einer Jogginghose durch die Straßen gelaufen bin. Mal war ich in der U-Bahn, auf dem Fahrrad oder im Rolls-Royce, so gefühlt. Man konnte mich nicht so greifen, so. Wer ist das jetzt?
Das heißt auch hier wieder die Extreme.
Ja, mir war es scheißegal. Das heißt, also ich brauche ja kein schönes Auto, um eine schöne Frau zu bekommen. Das, weißt du, so, das war jetzt nie mein Ding, so ein Status mir aufzubauen über Geld und das, was ich tue im Drogenbereich. Status war für mich immer Gewalt. Das war mein Status. Ja. Und ja.
Ja. Ich stelle mir, ich habe viele, viele Fragen.
Ja,
die erste, die ich mir stelle, ist, wenn man in dem Business ist, gibt es mit Sicherheit auch trotzdem Unzuverlässigkeiten. So,
ja.
Weil du hast gerade gesagt, mich konnte man anrufen. Und das stelle ich mir auch ein bisschen anstrengend vor, weil, wie soll ich das jetzt formulieren? Man weiß ja, dass man dann ruft man nochmal an und dann ruft sich irgendwie einer und sagst du, ey Bruder, also hattest du quasi Geschäftszeiten?
Nein.
Hast du auch nervige Anrufe um 3 Uhr nachts von Leuten bekommen?
Soll ich dir das sagen?
Ja.
Grand Hustle. 24 Stunden, all about the fucking money.
Das heißt,
money.
Ich könnte dich auch um 7 Uhr bei Achtdauer anrufen.
Ich kenne doch meine Klienten.
Wenn Frage entsteht, hat einer noch was einstecken?
Ich kenne doch meine Kunden.
Kennen alle dieses Video, haben wir noch Peps? Ja, das heißt, du hast die Frage, haben wir noch Peps mit Ja beantwortet und hast gesagt,
Natürlich. Und ja, das war so, also ich war 24 Stunden am Hustlen.
24 Stunden am Hustlen?
24 Stunden.
Und du hast vorhin Kommission angesprochen.
Ja.
Was ist, wenn jemand dich nicht bezahlt hat? Weil du hast gemeint, du hast Straight Business, du hast alles
straight,
genau nachgerechnet.
Straight, ja.
Was ist, wenn jemand dich nicht bezahlt hat?
Habe ich ein.
Also ich stelle es mir bei dir, also ich stelle es mir schwierig vor, nicht zu bezahlen bei dir.
Ist auch einmal nach hinten losgegangen, ja. Es gibt eine Story, für die ich auch verurteilt wurde. Mein Kumpel, der so die Initialperson war, ist sogar reingefahren für die Nummer. Da waren wir super jung und ich muss gerade in der Chronologie, in der Zeit ein bisschen springen. Mhm. Ich glaube, da war ich erst 18, 19. Mhm. Und da hatte ich aber noch nichts mit Koks zu tun. Da habe ich einfach nur so ein bisschen, der hat seine Geschäfte gemacht so. Und ich war einfach, wir waren zusammen unterwegs. Und da war es tatsächlich so, dass ihm so ein armer Schlucker irgendwie 1.500 Euro, 2.000 Euro geschuldet hat, nicht wiedergegeben hat. Und ich war ja ein dankbarer Empfänger für coole Aufträge und coole und Action. Und dann hat er gesagt, komm, wir müssen uns die Kohle holen. Ich so, ja, natürlich, gar kein Problem, machen wir. Nö, ach, scheiß drauf teilen. Ich wollte doch die Action, Mann.
Okay.
Scheiß auf die Kohle. Und
das heißt, du warst auch so ein bisschen Raffa-Inkasso, sozusagen.
Ja. Auch ein Geschäftszweig gewesen.
Verdammt. Zeit hasselt's auch hier.
Und dann haben wir gesagt, also er wusste, wo der Typ wohnt. Mhm. Und dann sind wir da morgens hin. Morgens um 6 haben wir uns dann vor die Haustür gestellt, um die Ecke, an sein Auto, so ein bisschen versteckt. Und es war krass. Das war für mich dann auch wieder so, okay, du bist genau richtig in dem, was du gerade tust, weil du funktionierst. Irgendwann habe ich meinem Kollegen gesagt, ey, ich habe das Gefühl, der kommt jetzt. Ich schwör's dir, 3 Sekunden später kam der Idiot um die Ecke. Ah, ich will gar nicht Idiot sagen. Der arme Mann, ich hoffe, er hat auch draus gelernt. Ich hab's definitiv. Kam der um die Ecke und dann haben wir den festgehalten und haben uns in sein Auto gesetzt. Ich hatte noch was dabei, noch was stecken, aber das brauchte ich dann nicht. Und dann bin ich das Auto gefahren. Ich hatte zu der Zeit, ich habe hier eine Narbe. Zu der Zeit hatte ich noch ein Verband. Da habe ich auch noch eine Verletzung gehabt wegen was anderem, wegen einem Messer. Und seitdem fühle ich auch in dem linken Zeigefinger nichts mehr. Auf jeden Fall hatte ich diesen Verband. Und dann sind wir mit dem Jungen, den haben wir dann einkassiert, den haben wir dann zu uns ins Auto gesetzt. Da wollten wir mit dem Jungen im Wald fahren, ja. Und
was zu tun?
Ja, entweder du setzt jemanden auf den Stuhl oder in den Wald. Eins von beiden. Um was zu tun? Schnauze zu hauen. Dann kann er nackt nach Hause laufen. Also umgelegt hätten wir den nicht wegen 2.000 Euro, aber der hätte definitiv niemandem mehr Geld geschuldet in diesem Leben. Niemandem und niemals.
Was heißt auf den Stuhl setzen?
Ja, auf den Stuhl setzen, das machen ganz andere mit ganz anderem Kaliber. Ich bin kein Mafia-Boss oder sonst was, aber wenn du auf dem Stuhl sitzt, dann geht's
nicht. Das heißt, ihr seid mit dem in den Wald gefahren?
Wir wollten. Ja. So, pass auf. Und auf dem Weg Nee, wir wollten, warte mal, das wäre die Endstation gewesen, wortwörtlich. Weil wir gesagt haben, ey, wir gehen jetzt mal zur Bank, schauen mal, was du auf dem Konto hast. Ja, die Bank, überall Kameras, scheißegal. Wir sind in die Bank gegangen und der hatte natürlich nichts auf dem Konto. Also er hatte einfach kein Geld. Und dann sind wir wieder weiter und dann hat der halt für sich, glaube ich, so gesagt, okay, wie kriege ich diese Typen los? Und dann sind wir gefahren und dann sind wir, glaube ich, zu seinem Bruder gefahren, glaube ich. Und dann, der Bruder hatte solche zwei Riesenhunde. Oh Mann. Dann sind wir da hingefahren, haben vor der Tür gestanden. Ich habe im laufenden Auto gesessen, schon auf Rückwärtsgang gestellt, einfach nur, damit wir schnell wegkommen. Und dann hat er sich verpisst in die Wohnung, die haben die Tür zugeschmissen.
Okay, also ist er euch eigentlich entkommen?
Der ist uns entkommen. Und dann ging's los. Wir sind im Auto los, weg, und wir sind ja nicht blöd, wir können ja eins und eins zusammenzählen. Der Trottel hat natürlich die Polizei gerufen. Ja, und das meine ich mit Konsequenz. Wenn du in diesem Leben bist, musst du mit den Konsequenzen klarkommen. Nicht die Bullen anrufen. Hat er natürlich gemacht. Und dann sind wir auf die Autobahn Richtung Ikea. Richtung Taunus, der Ikea.
Okay.
So. Und auf der Autobahn war ich schon so, okay, wir müssen, ich habe immer in den Rückspiegel geguckt, habe nach zwei blauen Lichtern geschaut. Ist nichts gewesen. Und dann fahren wir an einer Tankstelle vorbei, wie in Zeitlupe, sehe ich eine Polizei, so eine Streife, in den Verkehr reingucken. Also nicht mit dem Verkehr haben die sich gestellt, sondern gegen den Verkehr. Und ich gucke diesen Arschlöchern genau ins Gesicht, in die Augen und fahre an denen vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay Jungs, schnallt euch an, jetzt geht's vorwärts.
Weil du da schon wusstest, das ist wegen euch.
Hundertprozentig.
Ey, wir haben. Der Typ hat die Polizei angerufen und hat gesagt, ey, ich bin gerade entführt worden und konnte entkommen.
Ja, ich meine, ich wurde verurteilt wegen bewaffneten Menschenraub. Das ist kein kleines Ding.
Ah, deswegen hast du vorhin kurz erzählt, ich hatte noch was einstecken. So.
Ja. Ich habe das dann auf mich genommen, dass ich was hatte, einfach nur um transparent zu sein vor Gericht, dass ich nicht dumm werde. Ja. Aber
das heißt, der Typ hat wahrscheinlich auch richtig Angst gehabt.
Natürlich.
Und hat gedacht, natürlich. Ich werde jetzt hier entführt unter Waffengewalt und die wollen mich in den Wald bringen und natürlich. Dann fahren wir zu meinem Bruder und ja, ich gebe euch das Geld.
Ja, ja, genau.
Die Tür zu rufen, schnell die Polizei.
Ja, genau so. Auf jeden Fall.
Aber es erklärt zumindest auch die Polizeifahndung dann.
Ja, ja.
Dass man sagt, okay, krass, da war jetzt irgendwie was Bewaffnetes und Leute wollten.
Flucht und auch wie gesagt, Menschenraub ist kein Kindergarten. Und jetzt, ja, ich habe die Nummer mit 18, 19 gemacht. Was meinst du, was dann später mit mir passiert ist oder mit anderen? Ja, also in meinem Leben so, was ich so angestellt habe. Wenn ich mit 17, 18 schon so eine Nummer abgezogen habe. Oder wir.
Das heißt, wir sind jetzt in der Zeitleiste, seid ihr an der Tanke vorbeigefahren, ihr habt die Polizei gesehen.
So.
Und seid noch im Auto. Ganz kurze Nachfrage nochmal, technische Seite. War das immer noch das Auto von dem Typ?
Ja. ich renne ja nicht in Taunus.
Das heißt, es war quasi nicht nur, dass ihr den Typ entführt habt, sondern ihr habt auch noch sein
Auto geklaut. Genau.
Okay. Genau. Hattet ihr mit dem Auto vor?
Ich hatte kein Auto und mein Kollege keinen Führerschein. Da brauchen wir doch ein Auto. Da haben wir seins genommen.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das vor Gericht quasi durchgeht. Aber
ja, ich wurde ja verurteilt. Ne,
nee, aber gut, ihr seid jetzt in dem geklauten Auto, fahrt weg und dann?
Wir fahren an der Tankstelle vorbei. Ich sehe die Polizei.
Ja.
Schalt runter, dreht drauf und fahr erstmal fast Motorradfahrer um. Gott bewahre.
Eigentlich hätten wir hier einen Glückscounter machen müssen, weil jetzt hast du schon wieder so eine Situation, wo man sagen kann.
Ey.
Da hätte, also du hast ganz ehrlich, wenn wir mit dir den Film Butterfly-Effekt drehen würden, 100%. Bist sehr vielen Butterfly-Effekts aus dem Weg gegangen.
Mann.
Also wenn wir alles in die negative Richtung spinnen, hättest du schon einige Leute getötet.
Ja. Also nochmal, an so Stellen sage ich immer, ich bin gesegneter Mann. Wirklich jetzt. Wirklich. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sitzen kann und darf. Ist kein Witz. Und dann sind wir auf der Autobahn, der Motorradfahrer, den habe ich natürlich nicht erwischt zum Glück, weil der Motorradfahrer hat vor einem Lastwagen ist der gefahren und dann bin ich so im Schatten des Lastwagens links auf der Überholspur geblieben so ein bisschen, weil ich mir gedacht habe, okay, dass man mich nicht zu sehr sieht und habe immer in den Rückspiegel geguckt. Ich habe meinem Kollegen, der hinten gesessen hat, habe ich gesagt, ey, guck nach hinten, dass du, ob du Blaulichter siehst. Alter, wäre ja schön gewesen. Auf einmal höre ich einen scheiß Hubschrauber.
Hubschrauber? Was? Ist das, wie man sich vorstellt, mit so einem Licht dann auch?
Nee, es war tagsüber. Es war tagsüber. Die haben es war ja morgens. Und dann war das, als wir dann unterwegs waren, es war ja so, glaube ich, Sommer, das war dann 8 oder so am Ende. Und da war es ja schon hell.
Das heißt, die haben einen Hubschrauber losgeschickt, um euch beide zu suchen?
Ja, ja. Uns drei, wir waren zu dritt. Also, einer von uns dreien ist mittlerweile verstorben, Gott hab ihn selig, aber ja, wir waren zu dritt.
Das heißt, aber das ist schon dann in krassen Bereichen.
Ne? Nein, das ist heavy, das ist super heavy.
War das das Krasseste bis dahin, was du irgendwie als Polizeikontakt hattest?
Ja, natürlich.
So, das heißt,
also da muss man erstmal hinkommen.
Ich wollte es gerade sagen, also wenn mit 19 dich ein Hubschrauber verfolgt, dann muss ja irgendwie was passiert sein.
Ich bin aber stolz drauf. Auf eine Sache bin ich stolz.
Stolz auf?
Nein, lass mich reden. Also zeig mir ein, der es hinkriegt,
ja,
einem Hubschrauber zu entkommen.
Jetzt hast du die Story schon gespoilert. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie geht's denn überhaupt weiter? Ja. Was macht denn der Hubschrauber dann? Weil der kann ja nicht auf der Autobahn landen.
Nee, also wir sind gefahren und dann sind wir im Ikea rausgefahren. Mhm. Und der Ikea...
Dann habt ihr euch ein Billigregal gekauft.
Warte. Ich weiß ganz genau, um wie viel Uhr es war, weil das kommt aber, das dreht sich gleich noch. Wir sind im Ikea rausgefahren und ich bin in so eine Tiefgarage reingefahren. Natürlich sieht ein Hubschrauber nichts, was in der Tiefgarage los ist. Also habe ich den abgehängt. Wir haben den dann auch nicht mehr gehört. Der ist weg gewesen. Also du hörst ja einen Hubschrauber. Waren in der Tiefgarage und ich sag denen noch, während wir rumfahren und einen guten Parkplatz suchen, ich meine, ich funktioniere wie ein Krimineller. Ich habe gesagt, ey, macht eure Fingerabdrücke weg. Ich habe meinen Verband abgezogen, gesagt, hier, bitteschön, macht das Auto sauber. Haben alles gewischt. Ich habe das Lenkrad alles abgewischt. Und dann sind wir ausgestiegen, sind am IKEA-Parkplatz.
Ja, im IKEA noch seid ihr.
Wir sind auf der IKEA, auf dem IKEA-Parkplatz. Ich weiß aber nicht, wo dieses Parkdeck war. Egal. Auf jeden Fall sind wir dann losgelaufen und sind dann in so eine Ortschaft reinspaziert.
Ja.
Und dann sitzen wir zu... Genau, das war auch krass. Wir laufen in so eine Ortschaft an der Bushaltestelle vorbei und laufen rechts in so eine kleine Straße rein mit so Reihenhäusern, wie wir hier durchfahren auch immer, diese Reihenhäuser. So. Und man muss dir vorstellen...
Liebe Grüße nach Dreieich und an Liveframe.
muss dir vorstellen, drei Schwarzköpfe, zwei Marokkaner und der Typ hier stehen auf der Straßenseite und hinter uns ist so ein Gebüsch, so ein hohes. Mhm. Ja, und so ein Holzzaun, glaube ich, war das. Und gegenüber von uns, was meinst du, was gegenüber aus diesem Reihenhaus rausgeguckt hat?
Eine Großmutter.
Ganz genau. Was hat die Dame gesehen?
Ausländer.
Drei Typen, die nicht nach Deutschland gehören, ja, in Blickfeld und oben drüber ein scheiß Polizeihubschrauber. So, und da stehen wir drei Banditen. Ja, so, fuck. Wir laufen weiter und setzen...
Hat die Oma was gesagt?
Nö, die hat dumm geguckt. Das, was sie jeden Tag macht. Aber sie hat...
Aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich für die Oma an dem Tag, oder beziehungsweise nicht an dem Tag, sondern in dem Jahr...
Super.
Wahrscheinlich das Highlight von... Normalerweise gucke ich, ob der Nachbar die Müll rausbringt und dann aber die Straße gekehrt hat, zu... Ach, guck mal hier. Hm? Die werden vom Polizeihubschrauber verfolgt.
Also der hat auch...
Also ganz ehrlich, ihr habt in dem... Ich meine, ihr habt... Wahrscheinlich viel Schaden bei dem Opfer eingerichtet. Und
ja, ja, ist nicht cool. Also an der Stelle, ich hoffe, du hast draus gelernt. Ich auf jeden Fall.
Aber für die Oma, glaube ich.
Entertainment.
Der hast du den einen oder anderen Kaffeekranz gerettet.
Ja, ja.
Und dann kann ich sagen, hier Birgit, du wirst nicht glauben, was ich gesehen habe.
Wieder eine Dame vom Vordertaunus. Ja, die lassen mich nicht los.
Die lassen dich
die netten Damen
nicht los, die Dame auf dem Vordertaunus. So. Das heißt, wir haben diese Szenerie, du hast es gerade beschrieben. Und wie ging es weiter?
Also, und dann sind wir zu dritt an eine Bushaltestelle gegangen. Und dann kam natürlich eine Polizeistreife. Und auch hier wieder, als Krimineller funktionierst du. Das lernst du nicht. Die Streife kam an, ist ausgestiegen, ganz ruhig, ganz entspannt und ist auf uns zugekommen und hat uns gefragt, was machen Sie hier? Wie aus der Pistole geschossen, habe ich gesagt, hey, wir waren gerade bei IKEA. Warte. Kurz vor 10. Der ist doch noch gar nicht auf. Und ich so, ja, das haben wir jetzt auch gemerkt. Deswegen wollen wir jetzt wieder nach Hause. So, also ich habe mit denen straight geredet, ohne aufgeregt zu sein. Aber im Endeffekt hat sich das natürlich relativ schnell klargestellt, weil Polizisten sind meist auch nicht dumm, dass wir die drei Kollegen von der Tankstelle waren, ja. Und dann wurden wir festgenommen.
Okay.
Ich glaube, so ein paar Stunden habe ich schon in der Zelle gesessen.
War das zum ersten Mal, dass du in der Zelle gesessen hast?
Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber das war so, das war ein heavy Ding. Und wie ich bin rausgekommen, meine anderen beiden Kollegen wurden verurteilt. Einer, also wir wurden alle drei verurteilt, einer musste leider rein. Aber auch zu Recht, natürlich.
Aber warum nur ein, also wie wurde das aufgeteilt?
Ich glaube, der hatte schon was auf dem Kerbholz. Okay. Ich war noch zu jung. Also mir hat man tatsächlich für die Nummer noch Jugendstrafe gegeben.
Wie hoch ist die ausgefallen? Weißt du das ungefähr? Also musstest du ins Gefängnis nehmen?
Ich hätte 2 auf 5. Also 2 Jahre kein Scheiß bauen, sonst wäre ich 5 Jahre weggegangen. Ja, bewaffneter, das heißt, Menschenraub, das ist kein Kavaliersdelikt.
Da, aber das heißt, du hast noch eine Bewährungsstrafe.
Ja, ja, ich war mit kleinen Unterbrechungen, ich will jetzt keinen Mist erzählen, ich glaube, ich war 18 Jahre am Stück auf Bewährung. 18 Jahre.
War das aber quasi der Startschuss der Bewährungszeit?
Nee, das hatte davor schon.
Was war das?
Ja, klein Scheißdreck, Diebstahl und so ein Mist. Also ja, aber wenn du ein paar Schuhe klaust, ich bitte dich. Also es ist wirklich Kindergarten, ja.
Okay.
Und das war so das erste Ding, wo auch in Frankfurt und gerade auch in der Nordi, weil wir waren viel in der Nordi unterwegs waren. Ich weiß noch bis heute, ich weiß nicht, ob er sich selbst dran erinnert, aber ich weiß noch bis heute, dass der Azad sogar zu mir gekommen ist und der sagt so, Alter, was ist mit euch los? Was höre ich denn da für Nummern? Weil der Azad 10 Jahre älter, natürlich war das einer von den Großen und ich war ja nur mit Älteren auch unterwegs. Selbst der hat dann gesagt, jemand, auf den ich aufgeschaut habe, den ich natürlich auch wegen der Musik auch irgendwo angehimmelt habe, selbst der hat so gesagt, so, okay, ey, Jungs, krass. Ja, also, und das war für mich dann so.
Ich wollte gerade sagen, ist das auch irgendwie was man sich auf den Briefkorb schreibt, als Visitenkarte zu sagen?
Ja, ja. Also nicht, dass er es gesagt hat, aber diese Tat.
Für dich selber
ja, ja.
War das quasi, kann man sagen, das war eher ein positives Gefühl für dich danach als ein negatives?
Ja, ja, ja.
Das heißt, du hast dich eher gefreut.
Ey, guck mal, wenn du
sagen, als... quasi noch ein bisschen was auf mein Imagekonto eingezahlt.
Ja, genau. Und wenn du halt Bewährung bekommst, dann hast du den Schuss nicht gehört. Raffst es doch nicht. Bei mir muss es halt knallen, bis ich verstanden habe, dass ich Scheiße gebaut habe. Und da habe ich
das hat noch nicht ausgereicht.
Nein, lang nicht, lang nicht.
Muss man dazu so einen Bewährungshelfer und dem mal voll quatschen? Oder
ja, ja.
Wie oft?
Da hatte ich denselben Bewährungshelfer wie mein Patenonkel. Mein Patenonkel hat auch schwer was auf dem Kerbholz. Und das war auch die Zeit, wo ich mit meinem Patenonkel immer mal Kontakt hatte. Ich so, ey, ich habe auch denselben Bewährungshelfer. Der sah so unfreundlich aus, aber war der coolste Typ überhaupt.
Ja.
Ein cooler Typ. Und ja, das war so... Das waren so, das passiert, wenn du jemandem Geld schuldest. Und ich will meinen, das ist eine Light-Version, weil du weißt, wie es aussieht, wenn jemand auf dem Stuhl sitzt oder nicht mehr auftaucht. Weißt du, ich meine? Und ich bin nochmal kein krasser Mob-Typ oder so. Gar nicht, aber ja.
Okay, das heißt aber, danach hast du einfach
weitergehandelt. Ja, nee, das war dieser Zeitsprung gerade, weil dann kam die Musik noch und so und dann Nachtleben und...
Und wie ging das weiter? Wie ist der Zeitstrahl weitergegangen? Dieses quasi, du bist an der Tür, handelst mit Kokain,
genau.
Das lief einigermaßen?
Ja, und für mich war es auch dann auch erstmal wichtig, Geld zu machen und dann habe ich auch andere Sachen verkauft, weißt du, so dann habe ich Pillen, also alles, was ich so in die Hände bekommen habe, habe ich gemacht.
Weißt du, wann du in den Fokus der Polizei geraten bist?
Nicht also, genau. Also
ich meine, klar werden die dich jetzt schon kennen, weil du die eine oder andere Bewährungsstrafe hast, aber weißt du, wann die angefangen haben, dich zu beobachten und zu sagen, irgendwann müssen wir mal bei dem reinstürmen?
Doch, an dem Abend, wo es eigentlich fast schon zu spät war, wo ich diesen trottligen Zivilpolizisten in der Hotellobby gesehen habe, diesen schlechten Schauspieler, da wusste ich, okay, ich bin auf dem Schirm. Ja, da war ich auch super nachlässig, wie verdammt nochmal jeder Einzelne mit dem Handy dann telefoniert, mit der Telefonzelle telefoniert. Ich habe davor super aufgepasst. Ich habe 2 Faktoren beachtet. Ja, ich weiß, ich werde jetzt vielleicht dem einen oder anderen auf die Füße treten, aber ich habe Nummer 1 nie mit dem Handy telefoniert, sondern ich habe mich immer getroffen, immer in der Sauna oder sowas oder beim Training einfach. Und Nummer 2 habe ich nur mit slawischen und deutschen Leuten gearbeitet, weil die wenig emotional sind. Ja, das ist wenig, ja, mach mal mit einem Russen oder mit einem Jugo. Oder es sind Banditen, also es geht jetzt nicht um Vertrauen, aber es geht schon darum, dass du schon irgendwie zum gewissen Grad, also ich in meiner Realität bis zum gewissen Grad wusste, dass wenn ich mit solchen Leuten arbeite, die halten halt auch die Fresse. Die halten die Schnauze, wenn sie erwischt werden, weil es halt durch und durch Banditen, also Gangster waren. Und hochgegangen bin ich, weil mich jemand verraten hat und der hatte zu viel Sonne im Blut. Zu emotionaler Typ, ja.
Warum hat er dich verraten?
Weil er Angst hatte. Er wurde erwischt und hat sofort...
Aber inwieweit war der mit dir connected?
Ein Kunde war das. Das war halt dieser...
Ein Kunde hat mich verraten,
ja. Kein Geschäftspartner, sondern ein Kunde, ja, ja. Und ja, das...
Das scheint öfter zu passieren, kann es sein?
Ja, deswegen...
Da gibt ja auch eine Textzeile von Chelo und Abdi, wo Chelo das auch sagt. So, Kunden,
weiß ich nicht.
Kunden werden zu...
Ja, Kunden sind Junkies. Das musst du immer wissen. Kunden sind Junkies. Verstehst du, was ich meine? Und da brauchst du doch keine Loyalität oder sonst was erwarten. Die wollen Drogen nehmen und nicht stabil oder irgendeinen Ruf sich aufbauen. Weißt du? Das war auch so ein bisschen mein Fehler, sage ich mal, dass ich halt auf allen Ebenen operiert habe. Zum einen etwas größere Sachen gemacht, ja, nicht Tonnen, aber etwas größere. Und zum anderen halt immer noch den kleinen Scheißdreck morgens um 4.30 Uhr, weil jemand an Material, weil es jemanden an Material mangelt, ja. Also ich habe ja jetzt kreuz und quer einfach nur, meine Rechnung war plus. Plus, plus, plus. Mehr Geld.
Das heißt aber Rechnung. Auch hier haben wir wieder diese Extreme, die sich hier zeigen. Einmal dieses Big Business, Hubschrauber, gleichzeitig nachts um drei irgendeinem Druvi vor der Vinylbahn nochmal schnell eine Plomber verkaufen.
Genau, genau so.
Das mag ich, du warst hier auch wieder in den Extremen unterwegs, um dir quasi dein Image aufzubauen, dein Lifestyle zu finanzieren.
Ja, aber auch mal zu finanzieren. Ich habe dann zum letzten Drittel, sage ich mal, hatte ich ja auch eine Freundin, Kind. Sie hat noch zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht.
Weißt du, am Ende
wir waren richtig, ja richtig, aber wir waren so ein richtiges Bonnie und Clyde Gangsterpärchen. Ja, sie hat mir in puncto Verrücktheit, und das weiß sie auch, hat sie mir nichts abgetan. Die war genauso drauf wie ich. Ja, aber alles Liebe, alles Respekt.
Das heißt, am Ende war da auch ein finanzieller Bedarf da. Und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Teaser für die nächste Folge ist, du hast vorhin so ein bisschen gesagt, Side-Business. Das heißt, es ist nicht bei den Drogen geblieben, sondern wir reden auch noch über andere Geschäfte. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Das wird die vorletzte sein. Also die rasen Richtung Staffelfinale.
Ja.
Und ihr rast jetzt bitte zu eurem Ticketverkäufer eures Vertrauens, weil am 14.11., lieber Rafa, werden wir in der Case sein und quasi diese erste Staffel nochmal so ein bisschen auf die Bühne bringen in einer 2x45-minütigen Show. Kommt auf jeden Fall vorbei. Verurteilsfans werden die Location kennen. Ihr findet uns auch auf YouTube und Spotify und überall, wo man halt Podcasts hört. Irgendwo werdet ihr uns ja hier schon gefunden haben. Und dann würde ich sagen, Rafa, wir sehen uns nächste Woche zu den Side-Business.
Ganz genau.
Nächste Folge, sorry.
Sie hörten Banditen müssen schlafen. Eine Produktion der Lifeframe Podcast Studios. Produzent und Redakteur Oliver Rasch. Bild, Ton und Schnitt Nikolai Wilfling. Die erste Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.